Ich habe mich sehr gefreut über alle Lieder, aber über das erste ganz besonders. Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness, My God, that is who you are. Das hat mich zurückversetzt um ein gutes halbes Jahr in die Mennonitische Weltkonferenzversammlung in Indonesien. Und es bedeutet deshalb so viel für mich, dieses Lied, weil wir, also ich war im Programmkomitee und wir haben mit extrem vielen Problemen zu kämpfen gehabt in dieser Zeit. Es war extrem herausfordernd. Und wir haben dieses Lied gesungen. Waymaker. Und ich dachte, wo ich das jetzt hier singe, das passt auch zu unserem Thema. Eine Kultur des Friedens. Waymaker, Wegbereiter. Gott ist der Wegbereiter des Friedens. Miracle Worker. Und es gibt immer wieder Wunder, wo Frieden geschieht, wo Frieden entsteht. Und es ist immer im Geist Gottes, der uns auf diesen Weg bringt. Und Promise Keeper, also Gott, der Versprechen hält. Und das ist ich habe viele Lieblingszitate, das wisst ihr, wenn ihr mir zugehört habt. Und eines ist der Engelgesang an Weihnachten. Da wird uns Frieden verheißen, allen Menschen, an denen Gott wohlgefallen hat. Und das ist ein Versprechen, Promise Keeper. Gott ist der, der Verheißungen wahrmacht und erfüllt. Und Light in the Darkness, das Licht in der Dunkelheit, wenn man manchmal nicht mehr weiß, wie das eigentlich gehen soll. My God, that is who you are. Und dann geht das ja noch weiter. Ich zitiere jetzt nicht den ganzen Vers. Okay, aber er ist hier in unserer Mitte und das ist ein Versprechen auch für dieses Thema, eine Kultur des Friedens. So, jetzt brauche ich noch mal. Ah, ihr seht es schon da. Ja, wunderbar. Na gut. Wir haben uns also gestern und vorgestern in diesem Seminar, in diesen Stunden mit diesem Thema befasst. Und ihr seht hier den Buchtitel oder das Buch mit dem Buchtitel Eine Kultur des Friedens, von dem dieses Thema stammt. Und ich habe jetzt eigentlich vor, so ein bisschen, vielen Dank, so ein bisschen auch Rückblende zu halten auf das, was wir in den letzten zwei Tagen gemacht haben. Also manches wiederholt sich vielleicht und vielleicht gibt es hier und da auch noch einen ergänzenden Gedanken oder einen weiterführenden. Frieden, so haben wir es in einem ersten Schritt festgehalten, hat viele Facetten. Und das deutet das hebräische Wort Shalom an. In diesem Wort, das wir in der Bibel in ganz vielfältigen Schattierungen im Deutschen dann auch, oder im Deutschen eigentlich nur oft mit dem Wort Frieden wiedergegeben haben, aber da stecken solche Begriffe drin, wie Frieden, Freundlichkeit, Heil, Wohlergehen, Wohlbefinden, Wohlstand, Gedeihen, also Wachstum, Gedeihen, Glück, vollkommen unversehrt sein, heil sein, heil leben, nicht heillos leben, sondern heilvoll leben, genug haben, Zufriedenheit, Genugtuung im Sinne von ich bin zufrieden. All das sind Schattierungen des Wortes Shalom. Shalom, so haben wir uns bewusst gemacht, ist, wenn wir, und das hat der Mutono eben auch schon eingeführt, es ist, wenn wir uns begegnen und einander sagen, Shalom. Die Antwort heißt, Shalom, Shalom. Das heißt, freust du dich, mich zu sehen? Ist zwischen uns alles in Ordnung? Shalom, Shalom, das ist die Bestätigung. Zwischen uns ist alles in Ordnung. Es sind keine offenen Rechnungen. Wenn alles in Ordnung ist, dann geht es nicht, dann geht es um verschiedene Dinge. Also dann geht es einmal zwischen uns Menschen, aber alles in Ordnung, da geht es auch zwischen uns, oder da ist auch die Frage, ist unser Verhältnis zur Schöpfung, wir haben von Bebauen und Bewahren, das haben wir auch kurz angeguckt, ist das unser Umgang mit der Schöpfung, mit der uns anvertrauten Schöpfung, ist das in Ordnung? Oder eben auch die andere Dimension, ist zwischen uns und Gott alles in Ordnung? Und ich denke, da ist die Frage immer eher, ist mein Verhältnis zu Gott in Ordnung? Gott hat ein geordnetes Verhältnis zu uns. Shalom ist in dieser Welt und in dieser Zeit, so haben wir das gesagt, das ist nicht der Endzustand. Also den gibt's irgendwie auch mal, aber eigentlich ist das ein Weg. Und wir haben uns bewusst gemacht, dass Frieden oder Shalom eine ständige Herausforderung ist, ein Auftrag ist. Wir sind berufen, Shalom in der Nachfolge Jesu zu leben und zu praktizieren. Und wir haben, als wir uns mit diesem Bereich befasst haben, auch gemerkt, eigentlich muss man aus dem Substantiv Frieden ein Verb machen. So ist es auch im Hebräischen oft. Und dann haben wir von Shalomen gesprochen. Unser Auftrag ist zu shalomisieren, zu shalommen. Ein schönes neues deutsches Wort, das könnten wir einüben. Also und natürlich gerade dann, wenn es hart auf hart geht, wenn man reinschlagen könnte, das gibt, also ich kenne sowas, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wenn man sich wehren möchte, wenn man die Dinge richtig stellen möchte, die Verhältnisse ändern möchte, Shalom ist eine echte Herausforderung. Und was braucht es dazu? Wir haben uns viele Gedanken darüber gemacht, die wiederhole ich nicht alle, aber ich dachte, so es zum Shalomisieren, zum Shalommen, da braucht es als erstes mal Mut. Mut, Konflikte nicht zu vermeiden, sondern zur Sprache zu bringen, was Probleme schafft, was Probleme bereitet. Aber so, dass wir uns dabei bemühen, einander gerecht zu werden, einander zu hören, zu verstehen. Philipper 2, Vers 4 fordert uns auf, ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder achte auch auf das der anderen. Da steht, wir sollen auf beides achten. Auf das, was wir wollen, was uns wichtig ist und auf das, was anderen wichtig ist. Und ich weiß, das klingt gut, ich finde das toll, aber das gelingt nicht immer so gut. Shalomisieren, Shalommen, das will gelernt sein, eingeübt sein, ausgeübt werden. Und gestern haben wir uns natürlich irgendwo im Hintergrund, war auch immer, ist ja klar bei dem Thema, auch die Frage nach Gewalt und Frieden, Frieden in der Welt. Jeder will Frieden, davon bin ich überzeugt, aber die Welt ist eben auch nicht so. Das hat uns wie ein roter Faden natürlich auch in den Gesprächen beschäftigt. Und hier ist ein anderes Beispiel, weil heute denken wir natürlich sofort immer an Ukraine und so. Hier ist ein anderes Beispiel. Venezuela ist eines der Länder, in denen ein Staatspräsident, Nicolas Maduro, seit einigen Jahren zunehmend, man muss sagen, als Diktator regiert und das Parlament umgeht und so, wie das so üblich ist. Und vor ein paar Jahren war seine Wiederwahl, die hat aber zu heftigen Protesten geführt und zu gewalttätigen Auseinandersetzungen auch, weil ihm Wahlbetrug vorgeworfen wurde. Und in einem Bericht über die Lage zitierte Spiegel Online vor 5 Jahren einen Venezolaner mit der Aussage, das Problem muss man mit Blei lösen. Das geht nicht anders. Sonst bekommt man den Typen nicht weg. Die Situation in unserem Land, so wird zitiert, ist in unserem Land untragbar geworden. Hier in Venezuela musst du überlegen, ob du dir Kleidung kaufst oder Nahrungsmittel. Wahrscheinlich eher rumgedreht. Also ob du dir Nahrungsmittel kaufen kannst oder ja, wie auch immer. Früher konnte ich von meinem Verdienst was zurücklegen, konnte etwas sparen, sagt er. Aber heute frisst die Inflation alles weg. Und wenn du dann in den großen Autos, also die Regierung in den großen Autos da rumfahren siehst und diejenigen, die da drin sitzen, dick und zufrieden, dann wirst du einfach nur wütend. Das Problem kann man nur mit Blei lösen. Es gibt Menschen in Venezuela, die anderer Meinung sind. Die sagen, die in genau der gleichen Situation leben. Die sagen, wir setzen auf Strategien wie Menschenketten. Unsere Sprache ist anders. Unsere Schlachtrufe sind nicht ablehnend. Wir laden ein zum Wandel. Der gewaltfreie Weg ist das, was funktioniert, sagt Camargo von der Bürgerinitiative. Spanischer Titel, breche ich mir jetzt die Zunge ab. Da hinten auf dem Tisch liegen Informationen, die wir gestern zum Teil benutzt haben und die da ausliegen. Und da gibt es auch, sind so blaue Heftchen, wo es auch darum geht, das ist ein wichtiger Punkt, den wir uns auch klar gemacht haben, es gibt so viele Möglichkeiten, auch gewaltfrei Widerstand zu leisten, dem Bösen entgegenzutreten. Und man hat immer den Eindruck, naja, das funktioniert ja eigentlich nicht. Und da gibt es sehr viele Beispiele, die beschrieben werden, wo das funktioniert und wie das funktioniert. Und an dieser Stelle greife ich aber auch zu einem Bibelwort. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Sacharja 4, Vers 6. Das ist eine Mahnung und eine Verheißung zugleich. Das ist eine Mahnung und eine Verheißung, die ausgesprochen wurde. Sie soll um Gottes Willen deeskalierend wirken. Diese Mahnung und Verheißung galt ursprünglich dem jüdischen Politiker Zerubabel. Der hatte eine verantwortungsvolle Aufgabe, nämlich den Jerusalemer Tempel wieder aufzubauen. Das war die Geschichte von der Zerstörung und babylonische Gefangenschaft und Wiederaufbau. Und er hatte diesen Auftrag mit dem Rückhalt, mit der Unterstützung der damaligen politischen Großmacht-Persien erhalten. Die Erwartungen an den Wiederaufbau waren groß. Also man erwartete nicht mehr und nicht weniger als eine neue Heilszeit. Das sollte jetzt endlich anbrechen. Aber die Sache lief harzig, wie die Bayern, glaube ich, sagen. Also das lief nicht so optimal, nicht so gut, wie man sich das eigentlich vorgestellt hatte. Berge von Schwierigkeiten, Hindernisse türmten sich davor eben auf. Die jüdischen Neuankömmlinge zurück aus der babylonischen Gefangenschaft, das waren sozusagen jetzt plötzlich die Fremden, die kamen wieder ins Land. Da gab es ja aber immer noch welche, die dort ansässig waren oder geblieben waren. Und da gab es sehr viel Misstrauen und sehr viel Feindschaft. Die grenzten sich gegeneinander ab. Da hielten sich auch die einen wieder, das gibt es ja heute nicht mehr so, das war eher damals der Fall, dass die einen sich für die Gläubigeren und Besseren hielten und die anderen für die Ungläubigeren und naja, ihr wisst schon. Kurz gesagt, das ist eine Zeit, in der also religiöse Spannungen und diverse Machtansprüche das ganze Projekt des Wiederaufbaus bedrohten und scheitern lassen. Oder drohen, dass das Ganze scheitert. Und gleichzeitig ist das eine Phase, wo die großen, damals herrschenden internationalen politischen Machtkonstellationen bröckeln. Also man kann auch sagen, Umbruch und Aufruhr lag in der Luft. Und so war Zerubabel damals offenbar auch der Versuchung ausgesetzt, die Dinge, auch all die Feindschaften und diese Angriffe und so weiter, endlich jetzt vorwärts zu bringen und notfalls mit Gewalt die eigenen Interessen und Ziele zu befördern. Und da kommt dieser Satz, es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Das ist der Geist, also die Frage war ja da immer auch, auf welche Großmacht setzt man und so weiter und so fort. Na. Aber dieser Geist, von dem hier die Rede ist, soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Das ist der Geist, von dem Jesus beseelt war. Und auch zu Jesu Zeiten lag Umbruch in der Luft und Aufruhr in der Luft. Seinerzeit ging es gegen die Römer und die mit ihrem gewalttätigen, ausbeuterischen Herrschaft das Volk und nicht nur das israelitische, sondern andere auch unterdrückten. Aber hier ging es jetzt halt mal in Jesu Umfeld um die jüdische, um das jüdische Volk. Und in dieser Zeit schalomt Jesus, was das Zeug hält. Den Leuten in der Synagoge in Nazareth macht er mit einem Jesaja-Zitat klar, wofür er auftritt. Der Geist des Herrn ruht auf mir, da ist er wieder, der Geist des Herrn. Denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Dafür kämpft Jesus, vom Geist Gottes beseelt und angetrieben, und dafür setzt Jesus sein Leben aufs Spiel. Und bekanntlich verzichtet Jesus dabei auf Gewalt. Da gibt es diese eine Szene, wo Petrus mit seinem Schwert die himmlischen Heerscharen herbeirufen will, um unschuldiges Leben zu retten. Also um sein unschuldiges Leben zu retten. Aber Jesus wehrt das ab und vertraut sich Gottes lebensbejahendem Geist und Gottes lebensbejahendem Wirken an. Auch auf die Gefahr oder auch im Bewusstsein, das kann und das wird mich das Leben kosten. Aber da gibt es eine Hoffnung über das hinaus, dass Gott die tödliche Gewalt überwindet und neues Leben schafft. In der Auferweckung setzt Gott Jesus ins rechte Licht und bestätigt, das, was der gelebt hat, das kann zum Tod führen, aber ich, Gott, lasse mir das Leben nicht kaputt machen. Ich schaffe das Leben neu. Das ist eine Bestätigung für den Weg Jesu. Und diese Erfahrung bringt die frühe Kirche zur Einsicht, Römer 5, Vers 10, in Jesus hat Gott auf menschliche Feindschaft mit versöhnender Liebe geantwortet. Gott ist, und wir haben auch darüber nachgedacht, beziehungsweise gesagt, das sprengt den Rahmen unseres Seminars, wenn wir all die alttestamentlichen gewalttätigen Stellen auch noch bedenken möchten. Das ist ein Extraseminar. Aber festhalten, unterm Strich können wir, Gott ist kein Gott, der aus Rache zurückschlägt, sondern Gott ist ein Gott, der die Welt umarmt und schalomt. Bedeutet das für uns nicht, dass wir uns als Christen, wenn wir sagen, wir folgen Jesus nach, dann das auch versuchen, in die Tat umzusetzen, was Paulus nachher zum Beispiel im Römer 12, Vers 21 ausgedrückt hat, dass wir wie Jesus das Böse durch Gutes überwinden. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Und es ist klar, immer wieder, wenn wir über sowas nachdenken, immer wieder kommen die Kriegsbilder und die Gewaltbilder und so weiter. Wir machen uns nichts vor. Es gibt keine Garantie dafür, dass dieser Weg, dieser gewaltfreie Weg, im Vertrauen auf den Geist Gottes, ohne Heer und Kraft, dass dieser Weg einen gewünschten Erfolg bringt, einen leidensfreien Erfolg bringt. Dafür gibt es keine Garantie. Jesus ist das selbst das beste Beispiel dafür. Und quer durch die Jahrhunderte haben schalomisierende Menschen mitunter einen sehr hohen Preis bezahlt. Und trotzdem glaube ich, dass wir davon lernen können. Da hinten liegt auch ein Text von so einer Person, die sich damit ganz persönlich intensiv auseinandersetzt und fragt, was heißt das für mich? Und es ist im Grunde genommen, 1. Petrus 2,21 beschreibt die Geschichte ja auch. Und da heißt es, auch wenn ihr leiden müsst, obwohl ihr Gutes tut und dann standhaft bleibt, das findet Gottes Anerkennung, denn dazu hat er euch berufen. Auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist. Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam, der hat nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde, und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern der seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, so dass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Wer eine Kultur des Friedens einüben will, so haben wir es gestern auch festgehalten, der muss in Friedenszeiten darüber nachdenken, wie das geht. Und damit ist man dann schnell, wir haben ja verschiedene Ebenen, auf denen es um Frieden geht, haben wir ja uns schon bewusst gemacht, die persönlichen, aber es gibt eben auch diese politischen, gesellschaftlichen, internationalen und so weiter Ebenen. Und die Frage ist, wer den Frieden vorbereiten will, wer den Frieden will, muss den Frieden vorbereiten. Der Friede ist nicht das Ziel, sondern der Weg, das Shalom. Das ist doch dann die Frage, was sind denn Alternativen zu Gewaltanwendung? Und wie können wir die einüben? Worauf können wir denn als Gemeinden, als Christen zurückgreifen? Wir können auf viele Beispiele zurückgreifen. Wir weigern uns, Feinde zu sein. Das ist das Motto der palästinensischen Familie Nasser. Das haben sie in Stein gemeißelt am Eingang ihres Weinbergs in Bethlehem. Wir weigern uns, Feinde zu sein. Dieses Motto bewundere ich und auch diese Familie, die in Bethlehem mit diesem Weinberg Zelt der Völker genannt, tagtäglich dieses Motto, dieses Bekenntnis leben und in die Tat umsetzen gegen extrem viele Anfeindungen von allen Seiten. Also nicht nur von israelischen Behörden, sondern auch von palästinensischen Menschen. Wir weigern uns, Feinde zu sein. Wir weigern uns, Feinde zu sein. Wie geht das? Das geht, indem wir uns nicht von der Angst bestimmen lassen. Indem wir uns nicht von der Vergeltung, dem Hass bestimmen lassen. Das geht, indem wir uns von der Menschenfreundlichkeit Jesu, von der Menschenfreundlichkeit Gottes bestimmen lassen, die uns ja Jesus auf einzigartige Weise nahe bringt. Wir weigern uns, Feinde zu sein. Wie geht das? Mit kühner Demut. Mit kühner Demut einander zu achten. Einander zuhören, auch wenn es schwerfällt. Einander zuhören, auch denen, die anderer Meinung sind. auch denen, die mich ärgern. Einander zu achten und auch denen zuzuhören, die mir fremd sind. Und bereit sein, mein Gegenüber verstehen zu wollen. Und bereit sein, in unseren Zeiten extrem schwierig, Unterschiedlichkeiten auszuhalten. Wir brauchen eine Schmerztoleranz, um Unterschiedlichkeiten auszuhalten. Um Grautöne auszuhalten, nicht nur in Schwarz-Weiß zu denken. Wir weigern uns, Feinde zu sein. Wie geht das? Das geht, indem wir auch Menschen, die uns das Leben schwer machen, Menschen, die uns Feind sind, die uns, wie auch immer, Böses wollen, antun. Und da wird es jetzt schwierig, aber denen mit Respekt und Würde zu begegnen. Und das fängt im Denken an. Wie denke ich über Menschen, da kann man sich jetzt auch Politisches vorstellen oder Kriegs und so weiter. Wie denken, wie reden wir über diese Menschen? Wie reden wir über Putin? Wie reden wir über Zelensky? Wie reden wir über die Amerikaner? Wie reden wir über die Chinesen? Wie reden wir über und? Wir weigern uns, Feinde zu sein. Wie geht das? Das geht, indem wir den Mut aufbringen, auch kritische Fragen zu stellen. Ohne dem Hass Raum zu geben. Kritische Fragen zu stellen, wo Menschen verachtet werden. Wo Menschen beschämt werden. Wo Menschen ungerecht behandelt werden. Für dumm verkauft werden. Wo Menschen niedergemacht werden. Mit gewalttätigen Worten oder mit gewalttätigen Taten. Kritische Fragen stellen. Sich dem Hass und der Verachtung zu verweigern und wohlwollend anderen zu begegnen. Was ist denn sonst die Alternative? Wir weigern uns, Feinde zu sein. Wie geht das? Es braucht meine Risikobereitschaft, so haben wir es gestern auch drüber nachgedacht, verletzt zu werden. Es braucht die Bereitschaft, das Risiko einzugehen, dass ich verletzt werde. Und alles dafür zu tun, dass mein Gegenüber, mein Feind von mir aus, alles zu tun, damit der sich nicht bedroht fühlt, sondern sicher fühlt. Sichere Räume zu schaffen. Das ist eine Aufgabe, sichere Räume im Gespräch, in dem, wie wir einander begegnen, in der Gemeinde, überall. Sichere Räume brauchen wir. Und das ist die Frage, wie wir einander begegnen, was hilft mir, damit ich mich sicher fühle? Wir weigern uns, Feinde zu sein. Wie geht das? Das geht, indem wir dem treu bleiben, der Waymaker, der Miracle Worker, der Promise Keeper, der das the Light in the Darkness ist. Dass wir dem treu bleiben, dem Shalom am Herzen liegt, eine Herzensangelegenheit ist. Gerechtigkeit und Barmherzigkeit werden, Gerechtigkeit und Frieden, Barmherzigkeit werden sich küssen, Psalm 85 oder so. Und dem treu zu bleiben, in dem, wie wir in unserem Alltag, wenn wir über schlimme Dinge reden und miteinander ins Gespräch kommen, wie wir uns an diesen Gesprächen beteiligen, wie wir unsere Stimme erheben, ermahnend, Mut, ermutigend, wie wir unsere Überzeugungen ins Spiel bringen und unsere Hoffnungen auf einen Gott, Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness. Wir weigern uns, Feinde zu sein. Wie geht das? Man muss es immer wieder neu nachdenken, immer wieder neu sich bewusst machen. Das geht, indem wir auch in Feinden, in Menschen, die uns Böses antun wollen oder antun, einen Menschen sehen, den Gott liebt. Und das ist gar nicht so einfach. Jemand, der mir zu Leide lebt, mir bewusst zu machen, du bist ein Mensch, der von Gott genauso geliebt ist wie ich. Ich finde das nicht leicht. Das ist eine Zumutung. Aber ich finde auch, dass Jesus genau das gemacht hat. Und dass Jesus uns auffordert, unter anderem zum Beispiel Johannes 15, bleibt in meiner Liebe. Bleibt in meiner Liebe. Wir weigern uns, Feinde zu sein. Ich bewundere diesen Satz. Diese Familie Nasar in Bethlehem mit ihrem Zelt der Völker, mit ihrem Weinberg, auf dem sie alle möglichen Veranstaltungen organisieren, die tagtäglich versuchen, dieses Motto gegen alle möglichen Anfeindungen in die Tat umzusetzen. Das bewundere ich. Aber diesen Satz zu bewundern, das ist einfach zu wenig. Denn es erfordert mich heraus. Er fordert mich ja heraus, in meinem Umfeld, in meiner Situation, in meiner in meinen Begegnungen, mir diesen Satz zu eigen zu machen. Wir sind herausgefordert, ihn einzuüben. Schon in Friedenszeiten, damit er in Krisenzeiten tragen kann. Und jetzt könnte ich noch viel weiter fahren über die Kriegssituationen und gewaltfreie Möglichkeiten und was wir da alles eigentlich lernen könnten und sollten, wenn wir uns überhaupt erstmal mit diesen Möglichkeiten befassen. Das überfordert die Zeit der Predigt. Das haben wir zum Teil gestern gemacht und ich lade euch einfach ein, da in diesen Materialien auch zu schauen und ja, vielleicht könnt ihr da auch nochmal was kopieren und so. Aber Wege zu finden, wie wir schalommen, das ist und bleibt eine Herausforderung und wir haben, oder wir habt eine Gemeinde, in der ihr über solche Dinge nachdenken könnt. Und das ist ein Raum, in dem ihr Freiraum habt, darüber nachzudenken. Was heißt das für mich? Oder in eurem Hauskreis oder was weiß ich wo. Was heißt das für mich, wenn ich am Stammtisch sitze? Was heißt das für mich, wenn ich irgendwo in der Straßenbahn hocke und irgendwelches blöde Gerede höre? Oder weiß der Geier was? Schalommen, wie üben wir das ein? Ich bleibe an einem Punkt noch zum Abschluss. Nämlich mit dem haben wir auch gestern abgeschlossen, mit dem Stichwort des Gebetes. Wir Christen bitten Gott um erstaunliche Dinge. Manchmal wegen dem schlechten Wetter, weil wir was Besseres vorhaben. Und wir erwarten nicht weniger, als dass Gott uns in meteorologischen Gesetzmäßigkeiten doch ein bisschen entgegenkommt. Warum schwindet unser Vertrauen in Gottes Möglichkeiten oft so rasch, wenn es um Krieg und Frieden geht? Warum schwindet unser Vertrauen in Gottes Möglichkeiten oft so rasch, wenn es um meine Ängste geht, etwas zu verlieren, etwas weniger zu haben? Warum schwindet unser Vertrauen in Gottes Möglichkeiten oft so rasch, wenn es auch darum geht, bedrohten Menschen nahe zu sein, beizustehen? Niemand verlässt seine Heimat einfach so. Und die meisten Menschen, die unterwegs sind auf der Flucht, sind es wegen Krieg. Warum schwindet unser Vertrauen in Gottes Möglichkeiten oft so rasch, wenn es auch darum geht, für die Opfer da zu sein, aber auch für die Täter zu beten zum Beispiel? Warum schwindet unser Vertrauen in Gottes Möglichkeiten oft so rasch, wenn wir denken, es bleibt nur noch draufschlagen? Nicht durch menschliche Macht und Gewalt wird es dir gelingen, sondern durch meinen Geist. Ist das eine Verheißung, der wir trauen können? Ist das eine Verheißung, mit der wir uns auf den Weg machen? Ich schließe all das, was man jetzt diskutieren könnte, wie man das alles macht und wo man überall überfordert ist und was alles nicht geht und was alles schwer ist, wo man ständig irgendwelche Schwierigkeiten sehen kann und eigentlich müsste man überall helfen und man kann es ja nicht. Ich schließe diese Gedanken jetzt mit einem Zitat von Oscar Romero. Es hilft, dann und wann zurückzutreten und die Dinge auf lange Sicht zu sehen. Das Reich Gottes ist nicht nur jenseits unserer Bemühungen, es ist auch jenseits unseres Blickfeldes. Wir vollbringen in unserer Lebenszeit lediglich einen winzigen Bruchteil jenes großen Unternehmens, das Gottes Werk ist. Nichts, was wir tun, ist vollkommen. Oder anders gesagt, das Reich Gottes geht über uns hinaus. Keine Äußerung sagt alles, was gesagt werden könnte. Kein Gebet drückt vollständig unseren Glauben aus. Kein Eingeständnis bringt Vollkommenheit. Kein seelsorgerlicher Besuch bringt die Ganzheit. Kein Programm führt die Sendung der Kirche zu Ende. Keine Zielsetzung beinhaltet alles und jedes. Dies ist unsere Situation. Wir bringen das Saatgut in die Erde, das eines Tages wachsen wird. Wir begießen die Keime, die schon gepflanzt sind, in der Gewissheit, dass sie eine weitere Verheißung in sich bergen. Wir bauen Fundamente, die auf weiteren Ausbau angelegt sind. Wir bringen Gärstoffe ein, die weit über unsere eigenen Möglichkeiten hinaus wirksam sind. Wir können nicht alles tun. Sich das bewusst zu machen, hat etwas Befreiendes. Es macht uns fähig, etwas zu tun und es sehr gut zu tun. Es mag unvollkommen sein, aber es ist der Beginn, ein Schritt auf dem Weg, eine Gelegenheit für Gottes Gnade ins Spiel zu kommen und den Rest zu tun. Wir mögen nie das Endergebnis zu sehen bekommen. Doch das ist der Unterschied zwischen dem Baumeister und dem Arbeiter. Wir sind Arbeiter, keine Baumeister. Wir sind Diener, keine Erlöser. Wir sind Propheten einer Zukunft, die nicht uns alleine gehört. In diesem Sinne wünsche ich euch, ich ende normalerweise eine Predigt nie mit Wünschen, aber jetzt tue ich es mal. In diesem Sinne wünsche ich euch Kraft und Geist und Schwung und Begeisterung von Gott in eurem Kultur des Friedens schaffen und an dem arbeiten und weiterdenken.